24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Heute zu Gast im Podcast 24/7 Professor Dr. Philipp Lepper. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Katzmann.
Zu Beginn hätte ich einmal die Frage an Sie, an den Hochschullehrer in Ihnen, der Sie jetzt eine Weile sind. Bevor wir zu Ihrem Fach kommen und so weiter, eher mal ein bisschen allgemeiner, der Hochschullehrer in Ihnen. Was denken Sie, was braucht man eigentlich, um heute ein guter Arzt, eine gute Ärztin zu sein? Was geben Sie jungen Studierenden mit?
Das ist eine sehr komplexe Frage, weil Sie die Frage auch eingeleitet haben mit Hochschullehrer. Ich denke, man braucht vor allem Empathie. Natürlich leben wir inzwischen in einer Zeit, in der wir unglaublich viel mehr Möglichkeiten haben als beispielsweise noch vor 20 oder 25 Jahren. Eine sehr starke Technisierung erlebt. In kaum einer Generation. Und das geht ja immer weiter. Also wir fangen jetzt so langsam an, die ersten Gehversuche mit künstlicher Intelligenz zu machen. Und wir verlieren uns in immer besseren Untersuchungsmethoden und immer besseren diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten. Aber wir dürfen den Menschen nicht auf der Strecke lassen. Weil der Mensch ist, glaube ich, mehr als die Summe der Teile. So, und wenn ich ein Arzt bin, dann berücksichtige ich das Ganze. Und wenn ich ein Mediziner bin, dann schaue ich auf die Dinge, mit denen ich mich im Wesentlichen beschäftige und versuche das wie ein Techniker oder wie ein Automechaniker zu reparieren. Und dann bin ich aber eigentlich nicht Arzt. Arzt ist für mich am Ende schon derjenige Arzt oder Ärztin, der den Menschen gesamthaft betrachtet. Und der auch bei schwierigen Diagnosen den Patienten so mit einbezieht, dass er das verstehen kann, was passiert, dass er eine informierte Entscheidung treffen kann über seinen Werdegang mit der Erkrankung und dass man ihn auf diesem Werdegang begleitet. Wir verstehen, glaube ich, viel zu selten, was wirklich in den Menschen vorgeht und was die Menschen wirklich beschäftigt. Das ist natürlich sehr häufig schon der Wille oder der Wunsch nach Spitzenmedizin. Und das ist ja auch klar, weil natürlich steht man als Hochschullehrer irgendwie auch für Spitzenmedizin. Aber ich glaube, dass man dabei den Patienten mitnehmen muss und auf die Wünsche des Patienten eingehen.
Vielen Dank. Wenn wir von dort mal zu dem Mediziner in Ihnen kommen und gerade weil es ja in Ihrem Fach vor allem auch häufig um schwere oder lange Verläufe geht, müssen wir jetzt mal festhalten und erzählen eigentlich, was Sie machen. Sie sind seit kurzer Zeit, seit Anfang März oder wann haben wir Sie begrüßt in diesem Jahr?
Anfang Februar
war es bereits, der Klinikdirektor für Innere Medizin, Pneumologie und internistische Intensivmedizin. Kann man so kurz und knapp sagen, was sind so die Themen und Krankheitsbilder, die Sie beschäftigen?
Also die Pneumologin beschäftigt sich mit Erkrankungen der Lunge und auch der angrenzenden Strukturen. Das heißt, von im Grunde genommen den großen Volkskrankheiten der Lungenheilkunde, Asthma und COPD, geht das über bösartige Erkrankungen, Lungenkrebs, aber auch Gefäßerkrankungen in der Lunge, also Lungenhochdruck behandeln wir. Und in der Intensivmedizin, die Intensivmedizin beschäftigt sich natürlich mit vielen akuten Funktionsstörungen der Organe. Intensivmedizin braucht man eigentlich immer dann, wenn man eine Organersatztherapie braucht und das dann auf der Intensivmedizin oder auf der Intensivstation temporär überbrücken kann. Ja, das sind so die Inhalte. Das ist sehr vielfältig. Ja. Weil Pneumologie beinhaltet eine ganze Menge. Das ist ein vielfältiges, faszinierendes Organ. Allein die Tatsache, dass die Evolution das geschafft hat, aus einem gasförmigen Medium Substanzen, also Sauerstoff und oder im Wesentlichen Sauerstoff ja rauszuziehen und das in eine flüssige Phase zu überführen, das finde ich faszinierend.
Ich habe gelesen, das ist ja auch ein bisschen Ihr Forschungsschwerpunkt, das Thema Sauerstoff bzw. Sauerstoffmangel. Ist das richtig? Welche Folgen entstehen bei chronischem Sauerstoffmangel? Beziehungsweise Sie haben sich mit den Folgen beschäftigt.
Genau.
Können Sie das so ein bisschen einordnen? Ich meine, ich ahne, es ist auch ein komplexes Gebiet. Wir werden jetzt nicht Ihre gesamte bisherige Forschung sozusagen besprechen können, aber welche Menschen sind das, die unter chronischem Sauerstoffmangel leiden? Also welche Krankheitsbilder stehen dahinter und was bedeutet das für die?
Also der chronische Sauerstoffmangel ist leider Gottes so ein Leitthema in der Lungenheilkunde, weil die Funktion der Lunge primär natürlich schon ist, Sauerstoff ins Blut reinzuholen und Kohlendioxid als Stoffwechselabfallprodukt wieder an die Umgebung abzugeben. Und bei vielen Lungenerkrankungen, Lungengerüsterkrankungen, aber auch der schon angesprochene Lungenhochdruck, kommt es am Ende zu einer eingeschränkten Fähigkeit der Lunge, Sauerstoff ins Blut zu holen.
Mhm.
Bei der Raucherlunge, COPD, ist das zum Teil auch der Fall. Bei Lungenentzündungen, also das ist sozusagen diese Funktionsstörung der Lunge, die dazu führt, dass Sauerstoffmangel im Blut auftritt, die ist eigentlich ja fast allgegenwärtig, kann man sagen, in der Lungenheilkunde. Und dann liegt es natürlich nahe, sich auch damit zu beschäftigen, sowohl im krankhaften Fall als auch im gesunden Fall. Und wir beide machen ja auch ganz gerne Sport.
Sie sind ein bisschen mehr als ich, aber
das, wenn ich mir so Ihre Fahrradzeit beim Triathlon angucke, dann will ich das nicht so unbedingt behaupten.
Ja.
Aber da spielt ja zum Beispiel die Sauerstoffversorgung der Muskulatur auch eine Rolle und die Trainierbarkeit.
Ja.
Und das hat viele interessante Aspekte. Und man kann wahrscheinlich in der Kürze der Zeit dieses Podcasts gar nicht so drauf eingehen, aber das tangiert im Grunde genommen, ich will es mal tatsächlich so pathetisch sagen, ja, das ganze Leben.
Ja.
Also es geht immer darum, Sauerstoff ins Blut zu bekommen, den dann weiter zu transportieren an die Muskulatur, an die inneren Organe, Stoffwechsel zu betreiben und dann Kohlendioxid wieder abzuatmen.
Ja, und ich finde das, was ich in meiner Begleitung von Patienten und Patientinnen erlebe, die ich vielleicht auch mal in der Pneumologie treffe und sonst auch, dass in den pneumologischen Krankheiten natürlich so das Thema der Existenzialität am spürbarsten ist. Also ich kann das natürlich auch merken, wenn ich einen Beinbruch habe etc., dass ich mich nicht wohlfühle in meinem Leben. Aber wenn es mir im wahrsten Sinne des Wortes direkt an die Luft geht, ist es ja für die Menschen immer gleich ganz anders spürbar und wir merken etwas von dem, was diese Krankheitsverläufe auch bestimmt, ja, und was Menschen vielleicht oder können ahnen, was Menschen da auch für Ängste erleben. Nochmal wichtig auf den Punkt, den Sie angesprochen haben, der Ganzheitlichkeit, die Menschen in ihrer Geschichte zu sehen. Was dazwischen jetzt gefallen ist, noch nicht so konkret, aber ich so ein bisschen gehört habe, ist ja das Stichwort Interdisziplinarität und Interprofessionalität, weil Sie natürlich Krankheiten, wenn ich das richtig höre, gerade so Lungen, Tumor etc., das betrifft den Pneumologen, aber da höre ich ja die Onkologie hinein und andere, das ist ja auch, scheint auch ein wichtiges Thema zu sein, oder? Sie sind nicht allein auf weiter Flur unterwegs.
Absolut. Also ich denke auch, weil wir ja eingangs drüber gesprochen haben, dass Medizin immer komplexer wird. Man kann heute nur noch, also eigentlich kann man wahrscheinlich so ein Fachgebiet umfassend gar nicht mehr komplett abdecken. Also schon allein in der Pneumologie gibt es inzwischen so viele verschiedene Aspekte. Da kann man sich natürlich wie ein Zehnkämpfer überall beteiligen, aber da braucht es immer einzelne Leute, die in solchen Gebieten spitze sind.
Mhm.
Und wenn man dann die Behandlung des Lungenkrebses anguckt, dann wird das ja noch extremer. Da brauchen wir Diagnostik und Therapie. Und die diagnostischen Möglichkeiten, klar, da gibt es uns als Endoskopiker, also die in der Bronchoskopie eine Probe aus dem Patienten gewinnen, die sich dann der Pathologe angucken kann und entscheiden kann, ist das bösartig, ist das gutartig, was ist es eigentlich? Dann gibt es Radiologen, es gibt Nuklearmediziner, es gibt Strahlentherapeuten, es gibt Onkologen, es gibt Palliativmediziner. Das heißt, wir brauchen da eine ganze Menge verschiedener Professionen, die zusammenarbeiten, dass der Patient am Ende in Gänze optimal behandelt werden kann. Und nicht zuletzt spielt natürlich auch die Pflege eine Rolle. Auch da gibt es natürlich viele Aspekte, die bei so schwierigen und ja auch lebenslimitierenden Erkrankungen relevant sind. Also das kann nicht nur, wie soll ich sagen, der technokratische Arzt sein, der sich um die Leute kümmert, sondern das muss interdisziplinär, interprofessionell sein. Und was ich auch für wichtig halte, und das hat auch eigentlich immer oder findet immer mehr Einzug, das ist auch eine gewisse Spiritualität. Also letztlich braucht es auch diese Begleitung, das ist für den Menschen auch wichtig. Jeder kann für sich selber entscheiden, wie wichtig. Aber ich glaube, das gehört am Ende auch dazu.
Nee, da will ich nochmal nachhaken, weil ich das spannend finde, wo Sie das beobachten, weil es eben in meinem Kopf jetzt zunächst so ein bisschen ein Paradoxon auslöst, einer Welt, die sich ja auch von Spiritualität oder Religion eher immer mehr ein bisschen löst. Aber das Spirituelle würden Sie bei Ihren Patienten doch entdecken oder gerade in diesen Krankheitssituationen?
Das ist natürlich auch eine schwierige Frage. Das wissen wir, glaube ich, alle von uns selbst, dass man sich diesen Dingen wahrscheinlich schon eher in schlechten Zeiten oder häufig in schlechten Zeiten zuwendet. Natürlich auch nicht alle Menschen, das ist klar. Aber man erlebt es natürlich schon, dass man in Zeiten schwerer Erkrankungen sich auch die Sinnfrage stellt und vielleicht auch manchmal die Frage stellt, was kommt danach? Was erwartet mich? Und da kann natürlich der Arzt auch keine Antwort geben. Da braucht es nochmal eine andere Profession.
Ja, also ich ist ja das, was in der Palliativmedizin, was es hier besonders mit diesem Total Pain Konzept beschreibt, dass es diesen vierfachen Schmerzempfinden gibt, also dieses somatischen Schmerzempfinden, dass da ist dann psychischen Schmerz, der in Krankheit, gerade in existenziellen Krankheiten da ist, sowie einen sozialen Schmerz, als auch einem spirituellen Schmerz, dass auch Menschen, das teile ich die Erfahrung, dass die Menschen, die sagen, ich bin religiös völlig unmusikalisch, ich bin Atheist oder so, in Krankheitsphasen gerade, wo es um auch das Leben geht oder um den Tod geht, nochmal ganz andere neue Fragen stellen, Mir ist in meiner Vorbereitung in den Sinn gekommen, dass mir vor circa 5 Jahren aufgefallen ist, dass zwei berufsärztliche Berufsgruppen eine neue Bedeutung bekommen haben in der öffentlichen Wahrnehmung, wie ich fand, der Virologe und der Pneumologe. Und als ich ein bisschen über sie recherchiert habe, hatten sie mindestens vor 5, 4 Jahren im Saarland einen gewissen medialen Hype, weil sie in sämtlichen Podcasts, nicht Radiosendungen und Fernsehinterviews zum Thema Corona da waren. Jetzt wollen wir heute nicht die Corona-Pandemie aufarbeiten, aber mich würde mal interessieren, aus rein fachlicher Sicht, ist diese Corona-Pandemie eigentlich etwas gewesen, was Sie völlig überrascht hat, wo Sie gesagt haben, rein aus Sicht eines Pneumologen, das hätte ich mir nicht vorstellen können, oder würden Sie sagen, naja, das war nur eine Frage der Zeit, bis sowas mal kommt?
Also das ist eine Frage, die ich tatsächlich kaum beantworten kann, weil ich mich noch relativ gut erinnern kann, als diese ersten Berichte, das war ja so Ende 19, gab es so Berichte, Andeutungen, dass es eine Häufung von Lungenerkrankungen in China gibt. Und jetzt wird vielleicht der ein oder andere Zuhörer sagen, wie kann man nur? Aber ich kann mich schon noch sehr genau daran erinnern, dass ich damals gesagt habe, naja, mal gucken, ob wir da überhaupt jemanden bei uns sehen. Wir hatten Jahre zuvor schon mal ähnliche Ansätze einer Pandemie oder ähnliche Häufungen von respiratorischen Erkrankungen, die dann, sag mal, lokal begrenzt geblieben sind. Also es gab das so mal, so eine Erkrankung mal im Mittleren Osten, und da hat man in Mitteleuropa eigentlich keine Fälle gesehen. Und es gab, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber das müsste so Anfang der 2000er gewesen sein, gab es schon mal so eine Erkrankung auch in Fernost, und ich kann mich da noch dran erinnern, da war ich noch relativ junger Assistent, dass mir eine Kollegin aus China gesagt hat, sie hätten hunderte dieser Patienten bei sich im Krankenhaus behandelt und wir haben keinen einzigen gesehen. Und ich war so ein bisschen dieser naiven Vorstellung, dass ich bei uns in der Klinik damals gesagt habe, naja, bin mal gespannt, ob wir da überhaupt jemals jemanden sehen. Und dann war es ja tatsächlich so, dass man feststellen musste, dass eben im Zuge der Globalisierung Wuhan jetzt von Deutschland auch eigentlich nur einen Nonstop-Flug von Wuhan nach Paris entfernt ist und dass die Leute dann sozusagen von dort weiter verteilt werden und dass dann da schon eine relativ rasche Ausbreitung stattfinden kann.
Hm.
Fragen Sie mich im Nachgang, hat man damit rechnen können, dann muss man sagen, ja, so ein Jahrhundertevent tritt wahrscheinlich einmal im Jahrhundert auf. Da hat man wahrscheinlich irgendwann schon damit rechnen müssen, dass das passiert.
Für uns wäre es eine gute Nachricht. Wir wären durch als Beteiligte.
Genau, wir werden jetzt hoffentlich durch. Kann es wiederkommen? Da kann man jetzt ja nur sagen, ja, sicher kann es wiederkommen. Das ist durchaus möglich. Habe ich mir vorstellen können, dass quasi ja mehr oder weniger jeder Erwachsene in Deutschland mal Kontakt mit dieser Erkrankung hat? Nein.
Ja, aber es ist ja für Sie als Pneumologe, kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich auch was sehr Spannendes, sowas unter fachlich-wissenschaftlichen Aspekten anzugucken, um das nochmal so ein bisschen zu verstehen, auch das Thema der Leiden daran und das, was so Langzeitwirkungen sind. Das ist ja auch ein relativ neues Gebiet, wo jetzt auch viel geforscht wird. Wie schätzen Sie das ein, so dieses ganze Thema Long-Covid? Also wo ich ja in meinem Laienverstand gut verstehen kann, das ist eine Lungenerkrankung, die auch schädigt und wer das schon im schweren Verlauf hatte. Ich weiß nicht, ob die Lunge überhaupt ein regeneratives Organ ist oder was weg ist, ist weg oder was geschädigt ist.
Also die Lunge hat durchaus Regenerationspotenzial. Coronaviren hat man nicht nur in der Lunge gefunden, sondern am Ende hat man in allen möglichen verschiedenen Organen Coronaviren gefunden und hat auch verschiedene Auswirkungen der Erkrankung auf die Körperorgane feststellen können, messbar feststellen können. Ich bin sicherlich kein Post-Covid und kein Long-Covid-Spezialist. Wir sehen natürlich ganz andere Fallzahlen wie bei anderen Infektionserkrankungen. Ich glaube aber, dass auch bei einer schweren Lungenentzündung, beispielsweise mit Legionellen, das sind Bakterien, die man häufig in Wasserleitungen findet und vor allem in blinden Wasserleitungen oder in schlecht geheiztem Wasser in Hotels oder in großen Wohnanlagen. Und die treten mitunter auch gehäuft auf. Dann gibt's mal in einem großen Mietshaus gibt's mal 60 oder 80 Betroffene.
Mhm.
Und auch davon gibt's sicherlich Menschen, die langfristig Schäden davontragen. Einfach weil die Infektion eine gewisse Zerstörung im Körper anrichtet. Aber jetzt sehen wir natürlich mit, weiß gar nicht, größenordnungsmäßig, sagen wir mal 20 Millionen Menschen in Deutschland, die ernster betroffen waren, natürlich nicht so, dass man sie auf einer Intensivstation behandeln musste, aber so, dass sie schon richtig krank waren über die vielen Jahre, dann hat man natürlich eine ganz andere Dimension und dass da davon am Ende Hunderttausende Langzeitfolgen haben, finde ich jetzt gar nicht so überraschend.
Mhm.
Klar muss man die Folgen aufarbeiten und überlegen, wie man den Menschen, die da langfristig betroffen sind, wie man ihnen helfen kann. Kann mir jeder widersprechen und kann jeder sagen, das stimmt so nicht. Bin da auch nicht sicher, ob das hundertprozentig so ist. Aber ich glaube, hätten wir an anderen Infektionserkrankungen auch so hohe Betroffenenzahlen, würden wir auch Menschen sehen, die im Langzeitverlauf schwer eingeschränkt werden. Wir wissen das von anderen schweren Lungenerkrankungen, dass die Lebensqualität zum Beispiel nach einem schweren intensivmedizinischen Aufenthalt, 3 Wochen Intensivstation, künstlich beatmet, dass die Lebensqualität 1 Jahr und 5 Jahre danach immer noch eingeschränkt ist.
Gut, das heißt ja aber, um das nochmal einzuordnen, wir wollen zu keinem Zeitpunkt ein individuelles Schicksal oder einen individuellen Verlauf herabsetzen oder herabwürdigen, aber in der Gesamtschau rein unter medizinisch-fachlichen Aspekt halten Sie das alles für nicht so außergewöhnlich, das, was wir da sehen bei so einer Schwere der Pandemie.
Wir haben es bisher noch nie sozusagen in der Häufung gesehen. Das war eigentlich ja schon seit Menschengedenken die größte Pandemie. Und da halte ich es jetzt für nicht ganz überraschend, dass es da sehr, sehr viele Menschen gibt, die Langzeitfolgen haben nach mehr oder weniger schweren Verläufen.
Okay.
Und die Verläufe sind ja mitunter individuell sehr verschieden gewesen. Und wie Sie schon gesagt haben, da sind sicherlich Menschen drunter, die individuell extrem schwere Schicksale haben. Aber man muss, glaube ich, aus einem rein nüchternen wissenschaftlichen Aspekt sagen, das folgt gewissermaßen auch hier einer gaußschen Normalverteilung. Mhm. Und wir sehen halt, sagen wir, von den 5%, die da schwer und langfristig wahrscheinlich bei jeder schweren Infektionserkrankung betroffen sind, sehen wir jetzt halt einfach wahnsinnig viele Menschen.
Mhm.
Und auch nicht mehr nur hier in Bielefeld sehen wir einen und dann sieht vielleicht nochmal in Köln einer einen, sondern jetzt wissen wir, dass es da ganz viele Menschen gibt, um die man sich auch kümmern sollte. Und das hat eine andere Dimension.
Okay, danke. Wenn ich von dort nochmal auf Ihren Teil als Chefarzt der Klinik für Pneumologie und Intensivmedizin komme und jetzt irgendwas weiß von meinem Hausarzt oder so, Sie müssen damit mal zum Pneumologen. Was bietet mir Ihre Klinik, dass ich sagen muss, bei Ihnen bin ich gut aufgehoben?
Also wir wollen natürlich für das gesamte Fachgebiet Patienten kompetent behandeln und uns um die Patienten gut kümmern. Mhm. Warum ist man bei uns gut aufgehoben? Weil wir uns um alle Aspekte dieser Lungenerkrankung gut kümmern möchten. Mhm. Das ist der Auftrag. Mhm. Wir wollen nicht nur Krankheiten abarbeiten, sondern wir wollen den Menschen kennenlernen und die Krankheit verstehen und dann möglichst individuell und sofern das nach dem Stand der Wissenschaft möglich ist, eine maßgeschneiderte Therapie anbieten können. Mhm. Das ist in vielen Bereichen ist das sehr gut möglich. Das Schlagwort, das ich gar nicht so gern mag, ist immer personalisierte Medizin, mhm. weil natürlich in vielen Belangen die Dinge schon strukturiert ablaufen und in diesen personalisierten Medizinschubladen schon viele Menschen sozusagen eingruppiert werden können. Aber am Ende geht es schon darum, für einzelne Personen, für einzelne Betroffene eine möglichst optimale Therapie zu finden. Mhm. Und das ist möglich.
Mhm. Jetzt sind Sie ja in Ihrer persönlichen Berufsbiografie unterschiedliche Stationen abgegangen. Das ist ja in der Medizinerbiografie, glaube ich, auch nicht ungewöhnlich. Sie sind in Ulm gewesen, in Bern, dann lange im Saarland und jetzt in Bielefeld. Ist es etwas, also vielleicht nicht von den Örtlichkeiten her, aber haben Sie irgendwo in Ihrem Leben schon immer gewusst, diesen Plan habe ich und irgendwann möchte ich Chefarzt sein? Oder
tatsächlich nein. Tatsächlich nein. Klar, ich glaube, es wäre jetzt seltsam, wenn man sagen würde, man ist ohne Ambitionen unterwegs. Das ist natürlich nicht so. Man hat schon eine gewisse Karrierevorstellung. Ich habe aber eigentlich über die Zeit festgestellt, dass doch sehr, sehr viele Dinge dem Zufall überlassen sind. Mhm. Und wenn Sie mich jetzt heute fragen, hatten Sie irgendwann geplant, Chefarzt in Bielefeld zu werden und hatten Sie geplant, Pneumologe zu sein mit 18, 19, 20? Nein, das war nicht so. Ich wusste lange im Studium nicht, für welches Fachgebiet ich mich entscheiden soll.
Und was war der Game Changer? Wo haben Sie gemerkt, das ist ein Fach, was mich interessiert?
Ich habe mich für die Lunge als Organ tatsächlich im Studium schon eigentlich immer interessiert. Und ich bin eigentlich zur Pneumologie durch einen Zufall gekommen. Ich hatte am Ende einen damals Oberarzt, jetzt inzwischen auch Chefarzt, der mich gefördert hat und der nochmal so eine zusätzliche Begeisterung geweckt hat. Und ja, da bin ich ihm nach wie vor dankbar. Mhm. Am Anfang habe ich immer nicht so richtig gewusst, soll ich das wirklich machen? Ich hatte auch später noch mitunter, wie sage ich das, nicht, vielleicht nicht Zweifel,
einfach
aber so
frei
Momente,
raus, wir sind ja unter uns.
Genau, also ja, Momente, wo ich gedacht habe, möchte ich das wirklich 30 Jahre machen, ist es das wirklich? Und wo ich aber immer sehr für mich aktiv überlegt habe, jawohl, das ist eigentlich das, was ich machen will. Mhm. So, das Fach ist vielfältig, da gibt's Infektiologie, da gibt's Transplantationsmedizin, da gibt's Tumorerkrankungen, da gibt's Lungenhochdruck, also sag mal, das, was wir so als Hämodynamik bezeichnen. Da gibt's von allem ein bisschen was. Intensivmedizin hat mich auch sehr interessiert, immer auch schon im Studium, und das war eigentlich so die ideale Verbindung. Und ich hatte dann in der Zeit in Bern auch wieder jemand, der mich da gefördert und begeistert hat. Und dann war das eigentlich schon auch ja von diesen Personen abhängig.
Wir sind uns jetzt schon ein paar Mal seit Februar begegnet und ich erlebe Sie da so wie jetzt auch als sehr überlegt, das Ganze abwägend auch nochmal zu überlegen. Also das ist jetzt für mich nochmal ein neues, das habe ich jetzt noch nicht so oft erlebt, das Thema, habe ich doch vielleicht auch Zweifel gehabt und so weiter. Das kann ich mir vorstellen, ist vielleicht in dieser Hektik einer Intensivmedizin, die es ja haben kann und trug, vielleicht auch eine große Stärke. Gibt's was Sie von jetzt auf gleich so auf 180 bringt? Also könnte ich sie mit irgendwas absolut aus der Fassung bringen?
Ob sie das jetzt könnten, weiß ich nicht, aber da gibt's auf jeden Fall Sachen. Gleichgültigkeit ist, glaube ich, das kann mich, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob mich das von jetzt auf gleich auf 180 bringt, aber das ist schon was.
Naja, und die Frage ist ja, würden die anderen das merken, dass man auf 180 ist? Also es gibt ja so Typen, da merkt man, die sind auf 180. Manche, die machen das eher in sich.
Nee,
und die
das merkt man, das merkt man bei mir, merkt man bei mir schon.
Und Menschen, die sie gut kennen und lange mit ihnen zusammen sind, was würden die mir erzählen, was die an ihnen schätzen?
Tja, das ist auch eine schwierige Frage. Was würden die sagen? Das ist schon komisch, wenn man da nichts drauf weiß, oder?
Weiß ich nicht. Vielleicht gehört das auch zu Ihnen, weil ich Sie an einer bestimmten, also ich erlebe das auch als was Kohlensympathisches, aber es ist, also ich sage mal so, Bescheidenheit ist eine Tugend. Ich frage mal noch die Frage, die ich dazu überlegt habe, weil ich hatte so zwischendurch Momente und dachte, der Herr Lepper, der ist gar nicht so das, was man so von einem typischen Chefarzt denkt. Und ich habe mich gefragt, ob Sie das für sich, also ich glaube nicht, dass Sie das reflektiert haben im Sinne von so will ich sein. Aber haben Sie jetzt, das ist ja eine neue Rolle für Sie, die Sie Chefarzt geworden sind. Haben Sie sich vorher überlegt, so will ich gern sein, das würde ich gern für einen Chef sein?
Ach, ich glaube, das überlegt man sich, glaube ich, schon. Und ja, das würde ich auch bejahen. Ich bin, glaube ich, nicht so der typische Chef. Mhm. Das glaube ich schon. Also ich glaube, also was ich mir schon überlegt habe, ist, ich möchte aufgrund meiner Fachlichkeit respektiert werden. Mhm. Und Respekt ist immer was, das kann man, glaube ich, nicht irgendwie einfordern. Das hängt auch nicht daran, ob man jetzt Professor ist oder irgendwas anderes, sondern Respekt kommt, glaube ich, aus der Fachlichkeit und aus der Person raus. Klar hat die Institution Krankenhaus, Bethel, das Evangelische Klinikum mir diese Rolle gegeben. Und in dem Moment, wo ich da zum ersten Mal durch die Türe getreten bin, war ich das. Mhm. Aber wie das sozusagen sich übersetzt in die Arbeit mit den Mitarbeitern, das glaube ich, das hängt an der Fachlichkeit und an den Entscheidungen und nicht daran, ob man mir jetzt irgendeinen Titel angehängt hat oder sonst irgendwas. Mhm. Und ich finde es auch wichtig, dass man als Chef immer für seine Mitarbeiter hinterfragbar ist. Mhm. Es ist, glaube ich, nichts schlimmer, wie wenn man auf dem Niveau, auf dem wir tätig sind, sozusagen losgelöst von allen der Chef ist. Mhm. Sondern die Ernsthaftigkeit unserer Aufgabe verlangt es, dass man sich immer gemeinsam bespricht und immer gemeinsam überlegt. Mhm. Natürlich kann ich am Ende sagen, Leute, wir machen das jetzt so, weil ich das so sage. Mhm. Ich muss auch irgendwo natürlich die Verantwortung tragen für das, was innerhalb der Klinik passiert. Aber weil wir Entscheidungen von so großer Tragweite treffen, muss man verschiedene Stimmen hören, weil man selber ja niemals oder im schlimmsten Fall selber nicht vollumfassend informiert ist. Also man muss sich die Einschätzung seiner Mitarbeiter holen. Mhm. Und die Mitarbeiter müssen natürlich auch sagen können, pass mal auf, da bist du auf dem Holzweg. Mhm. Das ist anders. Mhm. Dann kann man sich zurücknehmen und sagen, okay, ich denke da nochmal drüber nach und kann auch anders entscheiden. Und hoffentlich hat man dann aber eine gut informierte Entscheidung getroffen. Mhm. Also wir arbeiten ja nicht in dem Bereich Chefarzt, Oberarzt in einem gigantischen Wissensunterschied. So der Chef weiß alles und der Oberarzt weiß gerade mal so ein bisschen was, sondern wir sind uns ja alle mitunter, was das Wissen angeht, sehr ähnlich. Ich habe Mitarbeiter, die haben deutlich mehr pneumologische Erfahrung als ich. Mhm. Und das wäre, gerade wenn man Universitätsmedizin macht, wäre das sträflich, auf diesen Erfahrungsschatz nicht zurückzugreifen und sich nicht beraten zu lassen und nicht zu sagen, wie siehst du das? Was ist deine Meinung dazu? Und natürlich kann man auch diese Meinung übernehmen. Das muss man sogar, wenn das eine vernünftige Meinung ist.
Also ich finde das nochmal schön und wichtig, weil ich finde, das macht nochmal greifbar, wenn wir so über das Themen reden, die uns ja so leicht über die Lippen kommen, was wir wichtig finden, Interdisziplinarität, Teamarbeit und so weiter. Und das ja dennoch in einem hierarchischen System. Und das muss man ja im Kopf zusammenbringen. Und ich finde vor allem, man muss es ja leben. Und das ist so ein bisschen der Teil, den ich da wichtig finde, wie das eigentlich greifbar wird. Und deshalb, ich wollte Sie damit nicht sprachlos machen mit meinen Fragen, sondern hatte geahnt, dass da was drin liegen könnte in dieser Form von Führungsverständnis. Weil das, glaube ich, also ich erlebe das, ich bewundere das, also für jeden, der so eine Klinik leitet, weil ich das für eine enorme Herausforderung finde, gerade auch in diesen Zeiten. Ich hatte ja am Anfang gefragt, was denken Sie, was braucht ein guter Arzt, was braucht eine gute Ärztin? Und ich frage mich, was macht eigentlich gute Führung jetzt auch in so einem klinischen Setting aus, wo wir ja auch wissen, dass nicht mehr alle Kolleginnen und Kollegen auch zu Recht sagen, ich muss hier unbedingt einen steilen Karriereweg gehen und ich stelle alles hinten an, sondern ich habe auch andere Interessen. Und es braucht ja mehr als eben eine fachliche Vorgabe und zu sagen, da geht's lang, sondern sie müssen ja sehr komplex die Dinge da unter einen Hut bringen.
Ja, aber ich glaube, je spezialisierter Teams sind, und je professioneller, desto flacher wird am Ende die Hierarchie.
Mhm.
In unprofessionellen und wenig spezialisierten Teams, da können Sie eine große Hierarchie zulassen. Da brauchen Sie einfach Leute, die arbeiten. Aber ich habe Oberärzte, die zum Teil auch Chefärzte gewesen sind, und die alle Kompetenz mitbringen, fachlich und persönlich, um führen zu können. Und da kann es keine hohen Hierarchien mehr geben, sondern dann ist die Hierarchie einfach flach. Ich habe gewisse spezialisierte Aufgaben als Chef, unter anderem den Laden so zu koordinieren, dass er 365 Tage rund um die Uhr funktioniert. Aber das heißt nicht, dass da eine große Hierarchie oder eine Unnahbarkeit, das ist ja, glaube ich, das, was Sie vielleicht auch meinten mit sozusagen untypisch dem Chefarzt mittlerer Art und Güte hängt ja oft so eine gewisse, der Nimbus der Unnahbarkeit an und so.
Genau, wenn ich jetzt mal fantasieren darf, kann ich mir vorstellen, dass Menschen vielleicht an ihnen auch diese Nähe schätzen, diese sehr natürliche Nähe, da wo sie gerade sprachlos waren. So, wir sind schon eine ganze Weile dabei, aber ich habe noch einen letzten Punkt, weil ich muss noch mal aufklären, Sie hatten ja den Triathlon angesprochen, damit auf Hörerinnenseite nicht Verwirrung entsteht, dass niemand denkt, ich wäre ein Spitzensportler. Also wir haben uns beim Firmentriathlon getroffen und Sie haben die Disziplin Laufen gemacht und ich Fahrrad, aber habe überlegt, ob der Sport für Sie insofern ein Ausgleich ist, denn ich habe ein bisschen in Ihrer Vergangenheit gegraben und bin auf Sparta Konstanz getroffen. Sagt Ihnen das
Sie,
was?
Ja, das natürlich sagt mir das was, aber da haben Sie ja...
29.11.1992. Haben Sie einen Schwimmrekord aufgestellt oder was ist das für ein Rekord gewesen? Also die digitalen Annalen geben das nicht mehr her, die Listen konnte ich nicht öffnen.
Also das
aber Sie
ja,
sind
das
unter
ist
dem...
Ja, das ist ja verblüffend. Das Datum könnte deutsche Mannschaftsmeisterschaft gewesen sein.
Also waren Sie Schwimmer da im Schwimmverein?
Ja,
also,
genau.
Also ich habe gelesen, das ist also es war jetzt nicht so schwer, das zu rauszuwählen, aber das kam bei, wenn man mal nach Ihrem Geburtsort Konstanz sucht, und da war Sparta Konstanz, dass Sie da offenbar als Schwimmer unterwegs gewesen sind.
Genau.
Ist Sport für Sie neben dem, was Sie wahrscheinlich fachlich auch raten würden als Pneumologe, ein guter Ausgleich, um auch die Klinik und all die Geschichten, die Sie so erleben, hinter sich zu lassen?
Ich glaube schon. Also ich meine, der Sport hat mich geprägt. Also ich habe viel Sport gemacht, nicht so wahnsinnig erfolgreich. Mir hat das immer Spaß gemacht. Der Sport hat mich sehr geprägt. Schwimmen ist auf der einen Seite natürlich ganz offensichtlich eine Einzelsportart. Trotzdem hatten wir in der Zeit einen extrem guten mannschaftlichen Zusammenhalt. Und das sind immer noch Kontakte, Begegnungen mit Menschen, die bisher überdauern.
Mhm.
Und das gibt's, glaube ich, wirklich ganz selten. Und Sport ist für mich eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt des Lebens.
Mhm.
Also Sie wissen das ja vom Triathlon. Ich wäre gern erfolgreicher gewesen. So.
Aber Sie waren ja, wenn ich recht erinnere, mit 22 Minuten 5 Kilometer schon nicht ganz schlecht.
Ja, es war nicht ganz schlecht.
Ja. Ja,
aber sie waren ja auch nicht ganz schlecht.
Ja, gut. So,
und das muss man natürlich den Podcast-Zuhörern auch sagen. Ihre Staffel war vor meiner Staffel.
Ja, gut. Das wollte ich jetzt so viel Bescheidenheit bringe ich an dieser Stelle mit, das nicht so voranzustellen. Aber wir waren ja nicht viel weiter. Herr Lepper, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses schöne, spannende Gespräch über Ihre Arbeit und ein bisschen Einblick in Ihr Leben. Vielen Dank.
Danke auch.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.